Grüß Gott, liebe Zuhörer auf der 92,4 in München über Kabel und Satellit und in Radio Maria Südtirol, die Sie uns über Radio Maria zuhören. Herzlich willkommen beim Grundkurs des Glaubens. Mein Name ist André Stiefenhofer. Unser Papst Benedikt XVI., er ist sehr beliebt. Dennoch gibt es immer wieder Zweifel am Amt des Papstes. Ist die Anrede, eure Heiligkeit, nicht eine Anmaßung? Ist nicht Gott allein heilig und sind wir Gläubige nicht alle gleich? Was haben wir Katholiken da also mit dem Petrusamt? Ein Pseudokaiser? Auch wenn die Inhaber des Amtes schon langem ein gütiges Bild abgeben, in früheren Zeiten gab es auch schon Bordellbesitzer auf dem Stuhl Petri. Über den Sinn und die Glaubwürdigkeit des Petrusamtes sind wir heute im Grundkurs des Glaubens verbunden mit Pfarrer Winfried Henze aus Harsum. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Ja, grüß Gott, Herr Stiefenhofer.
Liebe Zuhörer, Pfarrer Henze ist Pfarrer in Adlum, das ist in der Nähe von Hildesheim, eingemeindet von Harsum. Er hat eine langjährige Erfahrung als Pfarrer, als Religionslehrer und auch als Journalist, als Redakteur der Kirchenzeitung für das Bistum Hildesheim. Und er hat einen Familienkatechismus herausgegeben mit dem Titel »Glauben ist schön«. Dieser Katechismus bildet die Grundlage auch für diese Sendereihe mit Pfarrer Henze. Herr Pastor, Sie haben vorhin gehört, was ich gesagt habe. Der Papst, seine Heiligkeit. Man hört das auch öfter von evangelischen Mitbrüdern. Ist das nicht eine Gotteslästerung, wenn man den Papst jetzt heilig nennt?
Tja, es ist vielleicht erstmal eine ganz nette Frage, was eigentlich solche Titel bedeuten. Und da mag es sogar kleine regionale Unterschiede geben. Wenn ich mir zum Beispiel überlege, wie es einem in Österreich ergeht, unsere Hörerinnen und Hörer, die ich übrigens alle zusammen nochmal herzlich begrüßen möchte, unsere Hörerinnen und Hörer in Österreich, kann ich mir vorstellen, haben für Titel mehr übrig als wir hier im hohen Norden. Also wenn man in Österreich nicht wenigstens Magister oder Professor oder Baron oder sowas ist, dann ist man eigentlich schon so ein bisschen im Hintergrund. Während in Hamburg zum Beispiel die einflussreichsten Leute lieber Herr Mayer, Herr Schulze oder Herr Schmidt heißen. Also mit Titeln ist das so eine Sache. Interessant ist aber, dass in Titeln oft etwas ausgedrückt wird, was Menschen für sich selber für besonders wichtig erachten. Und gerade dieser Titel heilig, der wird schon im Neuen Testament auf die Christen insgesamt angewendet. An die Heiligen in Korinth schreibt Paulus seine Briefe. Und damit meinte er zweifellos nicht, dass er damit lauter Heiligen im Sinne von vorbildlichen Charakteren und ganz opferbereiten Seelen zu tun habe, sondern er weiß ganz genau und schreibt es auch in seinen Briefen, dass sich beispielsweise in dieser Hafenstadt Korinth auch allerhand Gesocks angesammelt hat, dass in der Gemeinde auch alle möglichen Leute waren. Hier sind nicht nur lauter Hohe und Großartige, sagt er selber, sondern das Niedrige hat Gott ausgewählt, um das Starke zu beschämen, zum Beispiel. Also scheut sich aber nicht, die Leute im selben Atemzug als Heilige zu bezeichnen. Damit wird aber etwas ganz Wichtiges ausgedrückt, denn damit wird gesagt, wir sind eben alle geheiligt durch das Sakrament der Taufe. Wir sind von Christus her geheiligt. Er hat uns verwandelt durch seine Erlösungstat, durch seine Auferstehung, die uns in der Taufe zugeeignet worden ist. Und so gilt natürlich ein solcher Titel auch in ganz besonderer Weise für die Ämter, die es in der Kirche gibt. Eigentlich finde ich es darum gar nicht so verwunderlich, wenn man den Papst mit seiner Anrede Heiliger Vater oder Eure Heiligkeit bedenkt. In Zeiten, wo Titel viel bedeuten oder bedeutet haben, war das freilich eine Selbstverständlichkeit. Wenn man sich überlegt, wir brauchen nur mal 100 Jahre zurückzugehen, wo überall noch die Titel für Majestäten und was weiß ich alles, erlauchte Leute und sonst was üblich waren. Und schließlich gibt es den Titel Heiligkeit auch in den Ostkirchen noch immer für hohe Patriarchen oder Bischöfe. Ist also gar so etwas Besonderes eigentlich nicht. Vielmehr ist es wichtig, an diesem Titel so bald zu erkennen, dass er sich eben nicht auf die besondere Würdigkeit der einzelnen Person bezieht, sondern auf das Amt, das diese Person ausübt. Sie haben selber eben schon, Herr Stiefenhofer, darauf hingewiesen, dass es ja auch ganz unwürdige Leute gegeben hat, die dieses Amt ausgeübt haben. Und wir sind heute froh darüber und überaus dankbar, dass der Papst also dass das Amt des Papstes in unserer Zeit von so hervorragenden Männern ausgeübt wird, wie wir sie in diesem und im vorigen Jahrhundert erlebt haben. Großer Grund zur Dankbarkeit, und darum geht uns heute dieser Titel Heiligkeit auch leichter über die Lippen. Aber das darf doch nicht zu der Verwechslung führen, als würden wir einen lebenden Menschen gewiss schon zu Lebzeiten heilig sprechen oder ihm Ehren erweisen, die eigentlich nur dem ewigen Gott gebühren. Aber wir nehmen alle teil an der Heiligkeit Gottes. Und darum durften die Apostel schon die Christen alle als Heilige bezeichnen. Und deswegen dürfen wir sicher den Träger des höchsten Amtes in der Kirche auch getrost weiter mit Heiliger Vater oder Eurer Heiligkeit anreden.
Gut, danke mal für diese ersten Ausführungen. Pfarrer Henze, um das Petrusamt von seinen Grundlagen her zu erläutern, muss man natürlich noch viel weiter ausholen. Und da haben Sie uns einige Gedanken auch vorbereitet, die eben bis zur Einsetzung des Petrusamtes durch Jesus selbst zurückgehen.
Ja, das ist sicher richtig. Das sollten wir auch tun. Aber wir haben sicherlich auch Grund, darüber nachzudenken, wie die Einschätzung dieses Amtes sich in unserer Zeit verändert hat. Also, es gab ja noch Zeiten, die sind auch noch gar nicht mal so lange her, wo das auch ein Streitpunkt war, ein heftiger Streitpunkt zwischen evangelischen und katholischen Christen, wo man sowas hören konnte, noch von der Reformationszeit her, der Papst, der Antichrist, der gegen das Evangelium steht und so weiter. Zum Teil auch genährt durch bestimmte historische Figuren, wie zum Beispiel Papst Alexander den VI., der also sicher ein Verbrecher war und eigentlich nur durch Machtintrigen in Rom auf den Stuhl des heiligen Petrus gehievt worden war. Also da hat es auch immer wieder im Laufe der Zeit so Auseinandersetzungen gegeben. Vielleicht kommen wir im Laufe unserer Sendung noch auf die eine oder andere geschichtliche Begebenheit oder Entwicklung zurück, die das Ganze noch ein bisschen erläutern kann. Aber in unserer Zeit erleben wir doch eigentlich auch immer öfter, dass es auch großen Respekt gibt, manchmal sogar eine gewisse Zuneigung von evangelischer Seite zum Dienst und Amt des Papstes. Schon eine gewisse Entspannung, kann ich mich erinnern, hat es relativ bald nach dem Kriege gegeben. Vielleicht darf ich diese hübsche Story mal erzählen. Wir hatten damals hier in Niedersachsen einen sehr bedeutenden evangelischen Landesbischof, Hans Lilje. Ein Mann, der immer noch hier hoch geachtet ist und sicher ein ganz bedeutender Kirchenführer war. Von dem wird folgende hübsche Geschichte erzählt. Man habe in Rom Papst Pius XII. Gefragt, wen er denn für den bedeutendsten deutschen Bischof hielte. Und der Papst habe darauf geantwortet, dass er doch ganz selbstverständlich das sei, Hans Lilje in Hannover. Diese ökumenisch schon ganz reizvolle Story sei dem Landesbischof Lilje hinterbracht worden, worauf er dann gesagt habe, also man müsse doch mal nachdenken, ob an der Unfehlbarkeit des Papstes nicht doch ein bisschen was dran sei. Eine nette, reizvolle Geschichte, die mit einem gewissen Schmunzeln fast noch lieber in protestantischen als in katholischen Kreisen erzählt worden ist und manchmal heute noch die Runde dreht. Und heute kann man manchmal erleben, dass Menschen zum Beispiel, wenn unter Katholiken über die vielen Reisen von Papst Johannes Paul II. Gemeckert worden ist, was kostet das, der Papst dauert unterwegs und so weiter, dass es dann manchmal gerade evangelische Christen waren, die gesagt haben, Moment mal, was leistet der für einen Dienst für die Welt? Wie viel Frieden stiftet der? Wie viel Verfeindete bringt er zusammen? Und so weiter. Und ganz ähnlich auch mit unserem jetzigen Papst Benedikt XVI., der mit vielem, was er tut, in Kreisen, die der katholischen Kirche durchaus nicht angehören, manchmal ihr noch nicht mal nahestehen, ein gutes Echo findet. Das ist schon erstaunlich und für uns als katholische Christen auch überaus erfreulich. Denn es bedeutet, dass man sich mit dem Amt und dem Dienst des Papstes weniger gehässig, weniger emotional, weniger mit Vorurteilen beschäftigt, sondern auf die Sache selber schauen kann. Und damit wird auch wieder möglich, selbst unter katholischen Christen, auch über die Grenzen dieses Amtes zu diskutieren, über die Art und Weise, wie es ausgeübt wird. Dazu hat ja zum Beispiel Papst Paul VI. Selber aufgefordert. Und unser heiliger Vater Benedikt XVI. Hat ja einen ganz wichtigen Schritt getan, um diese Diskussion zu befördern, indem er nämlich ein großes, wichtiges Buch, das Buch Jesus von Nazareth, als eine persönliche Arbeit der Öffentlichkeit gewidmet hat. Ich weiß dann aber ganz genau, wenn ich dieses Buch lese, dann lese ich das Buch meines lieben Mitbruders, Professor Dr. Josef Ratzinger, und nicht eine amtliche kirchliche Erklärung von Papst Benedikt XVI. Dass der Papst selber diesen Unterschied macht und dann sogar noch zur Veröffentlichung dieses Buches sagt, das ist meine Darlegung und ich erwarte eure Stellungnahme, ja auch eure Kritik und sogar euren Widerspruch. Das heißt, ein Papst schildert im Grunde selbst seine Grenzen. Er ist nicht immer und mit allem, was er jeweils sagt oder tut oder erkennen lässt, unbedingt als Oberhaupt der Kirche tätig. Er bleibt auch ein Mensch in diesem wichtigen und großartigen Amt. Das hilft uns allen, über dieses Amt lockerer und gewissermaßen zuversichtlicher und fröhlicher nachzudenken, nicht so eingezwängt in Vorstellungen von übergroßem Respekt, wohl aber doch mit der Bereitschaft, nun das zu erkennen, was wohl Christus der Heiland selber mit diesem Amt gemeint hat. Also gehen wir mal drauf zu und versuchen es mal. Es heißt ja überall in der Welt das Petrusamt. Und gerne wird es auch von den Kirchen des Ostens, die von Rom getrennt sind. Wie sie getrennt sind, werden wir gleich noch mal ein bisschen überlegen. Aber es wird auch von den von Rom getrennten Kirchen des Ostens als das Petrusamt bezeichnet. Der Papst in der Tradition des Apostels Petrus. So wie der Patriarch von Konstantinopel in der Tradition des Apostels Andreas steht. Und wie die Bischöfe insgesamt sich immer zu fühlen haben als diejenigen, die in der Tradition der Apostel stehen, Nachfolger der Apostel im Dienste, den Christus seinen Aposteln übertragen hat. Also dürfen wir jetzt einmal genauer schauen, wie denn der Dienst des Petrus aussah. Die wichtigste Stelle in der Heiligen Schrift dazu steht im 16. Kapitel des Matthäusevangeliums. Das haben wir früher mal im Religionsunterricht auswendig gelernt und ich denke, dass manche unserer Hörerinnen und Hörer diese Stelle auch noch können. Du bist Petrus der Fels und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Dir will ich die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein. Eine Stelle, die wir als Theologiestudenten auch noch lateinisch und griechisch auswendig gelernt haben. So wichtig war sie uns und die mit großen Lettern in der Kuppel des Petersdomes zu Rom in goldener Schrift aufgeschrieben ist. Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Sofort höre ich natürlich, was heißt hier eigentlich Felsen? Denn man muss sich doch mal angucken, was dieser Petrus denn für eine Figur war in der Heiligen Schrift des Neuen Testamentes. Ein Fels, also einer, der unerschütterlich stand, den nichts aus der Ruhe oder aus der Überzeugungskraft herausstoßen konnte. Das Gegenteil ist der Fall. Er wird uns als durchaus emotional wetterwendisch beschrieben, mal herrlich begeistert, mal ganz am Ende, mal so, dass er auf den Herrn hört bis zum Exzess. Zum Beispiel bei der Fußwaschung wehrt er sich zuerst und sagt, du sollst mir doch die Füße nicht waschen. Und wie Jesus sagt, dann hast du keinen Anteil an mir. Ja, sagt er, dann aber nicht nur die Füße, Haupt und Glieder und alles. Also einer, der so zum Übertreiben etwas neigte. Oder der sich wehrte, als Christus sein Leiden verkündete, sodass ihn Jesus geradezu hart angeschnauzt hat. Weg von mir, du Satan, du willst nicht, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Also so redet man ja normalerweise nicht einen an, auf dessen unbeugsamen Charakter man vertraut. Das ist Petrus seiner Natur nach wohl nicht gewesen. Er war sicher ein gerader, ehrlicher, biederer Bursche. Einer, der auch Verstand im Kopf hatte, Hausverstand, Sinn hatte für die Menschen. Das mag alles sein, aber ein Fels ist er eigentlich nicht gewesen. Und es wird von ihm ja besonders auch überliefert, dass er damals bei der Passion Christi den Herrn dreimal verleugnet hat. Nachdem er vorher angegeben hatte, Herr, in Ewigkeit werde ich dich nicht verleugnen. Und dann sagt Christus, ehe der Hahn kräht und so weiter. Wir kennen alle die Geschichte. Das kann also, wenn Jesus, der seinen Petrus genau kannte, wenn der ihn als Fels bezeichnet, kann er damit nicht sein Temperament oder seinen Charakter gemeint haben, sondern offensichtlich mehr. Und das geht auch schon aus der Stelle hervor, an der das im Matthäusevangelium steht. Da werden wir gleich noch drauf zurückkommen. Ganz offensichtlich ist mit dieser Bezeichnung nicht Petrus als einzelner Mensch, sondern sein Dienst, sein Amt bezeichnet worden. Auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Und die Pforten der Hölle oder die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Das heißt doch, es wird dieser Kirche ein Bestand bis zum Ende der Zeiten garantiert. Warum? Weil sie auf diesem Felsenfundament steht. Also, sagt doch jede einfache Logik, muss auch dieses Felsenfundament bis zum Ende stehen, denn die Kirche ist darauf errichtet. Mit anderen Worten, das Amt, was hier dem Petrus übertragen wird, ist ein Amt von Bestand. Genauso wie das Amt der anderen Apostel im Dienst der Bischöfe weiter bestehen wird, wird das Amt des Petrus in einem dieser Bischöfe ebenfalls weiter bestehen mit all den Vollmachten und Garantien, die Christus in diesem Augenblick gegeben hat. Aber nochmal zurück zur Bedeutung dieser Bibelstelle. Wenn man nämlich das Matthäusevangelium mal im Überblick betrachtet, dann geht dieser Stelle des 16. Kapitels voraus, wie Christus der Herr sich mehr und mehr den Menschen offenbart hat, wie er das Reich Gottes verkündet hat, wie er auch von sich selbst und seiner eigenen Sendung gesprochen hat, wie er das untermauert hat durch Taten und Zeichen und Wunder. Und dann kommt eben eine Stelle, wo er dann fragt, für wen halten denn die Leute den Menschensohn? Das heißt, an dieser Stelle, das hat Matthäus wohl auch mit Absicht so in seiner Darstellung so zusammengebaut, an dieser Stelle kommt jetzt die entscheidende Frage. Es ist euch so vieles gesagt worden. Ihr habt den Herrn erlebt. Ihr seid mit ihm gegangen. Jetzt stellt er die Frage, für wen halten denn die Leute den Menschensohn? Und dann kommen ja so Antworten von den Aposteln. Die einen sagen, du bist Elia oder wer auch immer. Es schimmert schon die Einsicht durch, bei diesem Christus handelt es sich um mehr als nur irgendeinen wichtigen Lehrer des Glaubens. Einen Propheten zumindest, vielleicht aber auch noch mehr. Und so kann er dann weiterfragen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Das ist doch die entscheidende Frage, die überhaupt an die Apostel zu richten war. Die stellte an dieser Stelle. Und dann antwortet Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das heißt, hier steht zum ersten Mal ein ganz klares Bekenntnis zu Christus, dem Heiland, dem Sohn Gottes. Da greift Jesus dieses Bekenntnis des Petrus auf und beantwortet es jetzt umgekehrt. Ich aber sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Das heißt doch, wir haben hier einen Höhepunkt des Matthäusevangeliums. Eine ganze Linie hat auf diese Situation zugesteuert und die entscheidende Frage vorbereitet, wer ist dieser Christus? Und wie zum ersten Mal gesagt wird, ja, er ist der Herr, er ist der Sohn Gottes, da kommt sofort die Antwort des Herrn selber im Hinblick auf die Kirche. Und ich baue die Kirche und ich baue sie auf diesen Felsen und dir, Petrus, übertrage ich dieses Amt. Das ist also nicht irgendeine nebensächliche Stelle. Es hat ja mal Zeiten gegeben, da haben Leute, die mit dem Papsttum nichts anzufangen wussten, irgendwelche Versuche gemacht, die als spätere Einfügung in die Bibel gewissermaßen herauszulösen. Das ist alles gescheit, das ist alles dummes Zeug. Das gehört da rein und zwar gehört es in diesen systematischen Aufbau des Matthäusevangeliums an diese entscheidende Stelle. Es ist nicht irgendetwas nebenher, sondern eine ganz wichtige Aussage des Herrn. Du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Und dann aber, wie wird dieses Amt umschrieben? Da heißt es doch, dir will ich die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was heißt denn das? Die Schlüsselgewalt, die hat der Hausherr. Der hat darüber zu befinden, was im Hause passiert. Wo also Schlüssel überreicht werden, da wird eine Amtsgewalt, eine Regierungsgewalt, eine Leitungsvollmacht übertragen. Und weiter heißt es, was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst sein. Was heißt das denn? Das ist ein Sprachgebrauch der Rabbinen, der in der Bibel also durchaus nicht fremd ist. Binden und lösen. Das heißt, eine Lehre von Gott für verbindlich oder für aufgelöst, also falsch zu erklären. Wenn er also etwas für verbindlich erklärt, dann soll es auch im Himmel gebunden sein. Das heißt, das soll es vor Gott gelten. Das ist der entscheidende biblische Satz für die sogenannte Unfehlbarkeit des Papstes. Das heißt, wenn du etwas als verbindlich erklärst, dann soll es auch vor Gott gelten, dann soll es geschützt sein vor Irrtum. So wird die Unfehlbarkeit des Papstes begründet. Und darum, liebe Hörerinnen und Hörer, erlauben Sie mir bitte, das noch ein bisschen genauer zu erklären, was denn damit eigentlich gemeint sei. Kommen wir nochmal zurück auf die Eingangsfrage, die mir Herr Stiefenhofer gestellt hat, wieso wir denn den Papst heilig nennen. Und ob das vielleicht, darf ich die Frage verlängern, mit dem Begriff der Unfehlbarkeit etwas zu tun hat. Antwort, nein. Der Papst wird heilig genannt wegen der Heiligkeit seines hohen Amtes. Aber nicht, weil er völlig unfehlbar wäre in seiner persönlichen Lebensführung oder in allem, was er jeweils irgendwann mal sagt oder äußert oder wie er sich verhält, sondern das hat die Kirche ganz eindeutig auf dem Ersten Vatikanischen Konzil 1870 festgelegt, wenn er sich in feierlicher Form zu einer Frage des Glaubens oder der Gebote äußert und der ganzen Kirche das als festgefügten Satz vorlegt. Also wenn er eine Ex-Cathedra-Erklärung, eine Erklärung mit diesem allerhöchsten Anspruch abgibt, dann wird er geschützt von Gott, dass er sich dabei in ein Irrtum verstrickt. In der Regel sind solche päpstlichen Erklärungen auch immer abgesichert durch eine lange Geschichte der Glaubensentwicklung. Meistens durch Diskussionen auf einem vorausgegangenen Konzil. Obwohl der Papst nicht abhängig ist davon, ob ein Konzil ihm zustimmt oder nicht, denn ihm ist ja von Christus hier dieses Amt hier ad personam, also auf den einzelnen Träger, übertragen. Aber die Praxis ist so, und da darf man im Matthäusevangelium ein paar Seiten weiterlesen, da wird ja eine ganz ähnliche Vollmacht dem bischöflichen Kollegium der ganzen Welt insgesamt übertragen. Da sagt er zu ihnen, wer euch hört, hört mich. Und damit drückt er aus, dass auch die Apostel, die Bischöfe, die Lehrer der Kirche insgesamt teilhaben an dieser Lehrgewalt. Der Papst nicht ein Einzelgänger ist, dem irgendwann mal irgendetwas einfallen könnte, sodass er dann plötzlich gewissermaßen aus dem hohlen Bauch heraus etwas dogmatisieren zur Lehre der Kirche erklären könnte. Er steht selbstverständlich in der Tradition der Kirche. Er kann nicht gegen die Glaubensüberlieferung der Kirche irgendetwas formulieren. Er kann sich nicht über die Heilige Schrift stellen. Ein Thema, was sehr viel auch im Zusammenhang mit der Reformation und dem evangelischen Ansatz diskutiert worden ist. Es ist, glaube ich, für evangelische Christen in unserer Zeit nicht ganz unwichtig zu wissen, dass wir den Papst und das Lehramt der Kirche, das er an höchster Stelle ausübt, nicht etwa über die Glaubensverkündigung durch die Heilige Schrift stellen, sondern genau umgekehrt, das Lehramt hat eine dienende Funktion, steht unter dem Wort Gottes in der Heiligen Schrift und auch unter der Glaubenstradition der Kirche, hat sie aber auszulegen und verbindlich zu verkünden. So ist also der Papst oberster Lehrer der Kirche. Es gilt, was er bindet, ist gebunden, was er löst, ist gelöst. Inzwischen gibt es manch einen außerhalb der katholischen Kirche, der sehr dankbar ist dafür, dass wenigstens diese größte christliche Glaubensgemeinschaft der Erde verbindlich sprechen kann. Das ist ja die große Krux, die große Not, die viele evangelische Christen haben und auch selber bekennen, dass es so furchtbar schwierig ist, aus ihrem Bereich ein eindeutiges, für alle verbindliches Bekenntnis zu erlangen. Man erinnert sich, wie vor ein paar Jahren die Erklärung über die Rechtfertigungslehre in Augsburg veröffentlicht wurde. Da gab es von katholischer Seite ein verbindliches Ja und das stand. Von evangelischer Seite gab es eine Zustimmung und der wurde von allen möglichen Ecken und Enden widersprochen. Auch von maßgeblichen Leuten, sodass man am Ende nicht ganz genau wusste, für wen stehen denn eigentlich die Unterschriften, die da gegeben worden sind. So etwas sagen evangelische Christen manchmal im persönlichen Gespräch voller innerer Bedrängnis und sagen, ihr habt es da leichter. Bei euch weiß man, wo man dran ist, wenn der Papst spricht und wenn er das im Einvernehmen mit seinen bischöflichen Kollegen tut in der ganzen Welt, dann weiß man, das ist Lehre der katholischen Kirche. Und das ist euer Standpunkt, da kann man sich damit auseinandersetzen. Ist bei uns viel, viel schwieriger. Freilich sehen Sie dann auch die große Freiheit, die Sie darin haben. Das ist ein Dilemma, damit werden Sie sich sicher noch lange auseinandersetzen. Und wir nicht minder, denn auch wir müssen uns fragen, wie sieht es denn mit unseren eigenen Entscheidungen aus? Der Papst ist ja keiner, der durch seine Weisungen bei uns einen Automatismus erzeugt, sodass wir selber kein Gewissen mehr hätten, sondern er ist immer ein Lehrer, einer, der uns so anspricht, wie Christus uns anspricht, unsere Überzeugung haben will, unser Herz, unser Gemüt. Noch ein paar Sätze zur Leitung der Kirche. Er ist also eingesetzt als oberster Leiter, als oberster Bischof der Kirche. Er ist ja ein Bischof unter den anderen. Der Papst in meinem Katechismus, von dem Herr Siefenhofer vorhin netterweise schon gesprochen hat, da haben wir eine Stelle gehabt, da stand der Papst und die Bischöfe. Diese Stelle haben wir geändert und haben geschrieben, der Papst und die anderen Bischöfe. Damit ganz deutlich wurde, auch er ist einer, der zum Bischofskollegium gehört. Freilich an herausragender Stelle, aber zunächst einmal ist er der Bischof von Rom, Nachfolger des heiligen Petrus. Er ist nach katholischem Kirchenrecht, und zwar auch muss man da schon etwas unterscheiden, nach dem lateinisch-katholischen Kirchenrecht der oberste Herr der Kirche. Seine Amtsvollmachten sind gegenüber der Ostkirche schon ein bisschen anders formuliert. Und dann darf man einmal fragen, wie stehen denn andere ebenfalls bischöflich verfasste Kirchen dazu, also die Orthodoxen hauptsächlich, die griechisch-orthodoxen, russisch-orthodoxen. Sie erkennen im Grunde das Amt des Petrus an, aber nicht in diesem strengen Sinne, wie wir es verstehen, als Regierungsgewalt, sondern mehr als eine Art Ehrenvorsitz, der den anderen Bischöfen und Patriarchen ihre Autonomie, ihre autokephale, sagen sie, ihre autonome Stellung lässt. Dahin spielen auch geschichtliche Ereignisse. Dinge, die passiert sind, zum Beispiel im Zusammenhang mit einem der Kreuzzüge, der von Westen aus, also von päpstlicher Seite aus gestartet war und dann in Konstantinopel bei den Orthodoxen furchtbares Unheil angerichtet hat. Und so gibt es noch manche Dinge, die als geschichtliches Zerwürfnis zwischen den Orthodoxen und den katholischen Christen stehen und es den orthodoxen Christen sehr schwer machen, das Amt des Papstes anzuerkennen in dem strengen Sinne, wie wir es für uns vertreten. Aber sie erkennen immerhin dem Bischof von Rom einen Ehrenprimat, einen Ehrenvorrang zu. Und damit schließen sie sich an eine lange, lange Geschichte. Schon in den ersten 2, 3 Jahrhunderten wird die Gemeinde von Rom mit einem Ehrenvorrang unter den anderen Gemeinden bedacht. Und auch um diese Zeit rum schält sich bereits heraus, dass der Papst, also der Bischof von Rom, einen Ehrenvorrang und nach auch einen Regierungsvorrang vor den anderen Bischöfen in der Welt hat. Seine Legaten spielen auch auf den Konzilien der Urkirche, wo Ost und West noch verbunden sind, eine entscheidende Rolle. Und ohne ihre Zustimmung kommen die Beschlüsse nicht zustande. Also da schält es sich mehr und mehr heraus, was für ein Amt, für ein hohes Amt der Papst innehat. Trotzdem, liebe Hörerinnen und Hörer, sollten wir einmal den Gedanken aufgreifen, den Papst Paul VI. Selbst geäußert hat. Er hat nämlich gesagt, das Amt des Petrus, das doch zur Einheit der Kirche gestiftet ist, das ist aber auch eine der großen Schwierigkeiten, die einer Wiedervereinigung im Wege stehen. Und es muss neu darüber nachgedacht werden, wie es ausgeübt wird. Da darf man ja mal fragen, wie soll das ausgeübt werden? Ich habe zu Beginn unserer heutigen Überlegungen mal auf das Buch von Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. Hingewiesen, das so deutlich sich abhebt von offiziellen Erklärungen des Heiligen Vaters zu Rom, sondern eine mehr private Äußerung ist. Können wir nicht mehr noch den Papst als einen Lehrer der Kirche betrachten, der mit seiner Geisteskraft und seiner Berufung wie ein anderer Bischof die Kirche lehrt und überzeugt und nur selten mit seiner Amtsgewalt eingreift in den Lauf der Dinge und in die Lehre der Kirche? Ich denke, dass Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., uns schon längst auch in seinem vorigen Amt als Leiter der Glaubenskongregation dafür ein Beispiel gegeben hat. Denn er hat ja viel öfter wichtige theologische Gedanken in der Öffentlichkeit vorgetragen. Sei es in großen, bedeutenden wissenschaftlichen Vorträgen in verschiedensten Sprachen, Französisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch, sei es in seinen Buchpublikationen. Er ist immer wieder als Lehrer des Glaubens mit Wärme, mit Begeisterung aufgetreten, hat die Schönheit des Glaubens hervorgerufen, hat auch andere ermutigt, ähnlich vorzugehen. Und viel seltener hat er Leute zurückgepfiffen, die sich bei der Verkündigung des Glaubens vergaloppiert hatten und in bestimmte Einseitigkeiten hineingeraten waren. Das, denke ich, sollte man ihm nachsehen. Natürlich haben alle diejenigen, die dem Papsttum sowieso kritisch gegenüberstehen oder die zu solchen bestimmten extremen Ansichten neigten, dann den Glaubenshüter entsprechend kritisiert. Das war nicht anders zu erwarten. Aber dass er überhaupt als Leiter der Glaubenskongregation sich zunächst einmal als Verkünder betrachtet hat und erst dann als Wächter und Kritisierer, das sollte man, denke ich, auch jetzt, wo er Papst ist, nicht vergessen. Also, kommen wir nochmal zurück auf unsere Frage, die Papst Paul VI. Selber so deutlich aufgeworfen hat, die Einladung geradezu, über die Ausübung des Papstamtes in unserer Zeit neu nachzudenken. Und da gibt es zum Beispiel eine Anregung, die sicher weitere Überlegungen wert ist. Muss denn das Amt des Papstes für alle Teile einer möglicherweise wiedervereinigten Kirche in der gleichen Weise ausgeübt werden? Konkreter gefragt, sollten die orthodoxen Christen zur Einheit mit Rom zurückfinden, wird dann der Papst so präzise auch in die orthodoxe Kirche hinein regieren, wie er das in der lateinischen Kirche gewöhnt ist? Durch Einsetzung der Bischöfe zum Beispiel und verschiedentliche andere Eingriffe. Oder ist es auch möglich, dass er von den Orthodoxen anerkannt wird als oberster Lehrer und Leiter der Kirche, ohne dass er die Vollmachten der einzelnen Bischöfe und Patriarchen in dem starken Maße an sich zieht, wie das in der lateinischen Kirche der Fall ist? Da ist es doch sicher denkbar, dass es vielleicht auch innerhalb der Kirche, wie es jetzt schon ein bisschen mit dem sogenannten unierten Christen des Ostens der Fall ist, das Amt etwas unterschiedlich ausgeübt wird. Schließlich haben die Ostkirchen jetzt schon ein eigenes kirchliches Gesetzbuch. Warum soll es nicht unterschiedliche Modelle und Strukturen geben für die Ausübung des allerhöchsten Amtes in der Kirche? Vielleicht sollten wir auch noch mit deutlicher Aufmerksamkeit hinhören auf das, was die evangelischen Christen zu diesem Thema zu sagen haben. Ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass manche von ihnen uns geradezu beneiden um dieses Amt des Papstes und dass es da manchmal so eine stille Sehnsucht gibt, dass man möge doch irgendwo wieder die Einheit finden, die auch verkörpert ist in dem Amt des Petrus. Es gibt auch unter evangelischen Christen so manche Diskussion darüber, was denn dieses 16. Kapitel des Matthäusevangeliums eigentlich auf sich hat. Das liegt doch alles noch in der Luft und da sind noch manche interessante Gespräche nötig. Wir aber als katholische Christen und zu unserer Zeit sogar noch als deutsche und besonders als bayerische Christen haben sicher Grund, dankbar zu sein für diesen Papst, der zurzeit die Kirche regiert, ihm Gottes Segen in reichem Maße zu wünschen und uns darüber zu freuen, dass wir mit ihm zusammen die Herde Christi bilden dürfen.
Du bist der Fels, auf dich will ich die Kirche bauen. Du bist der Fels, in dich lege ich all mein Vertrauen, obwohl ich weiß.
Das Petrusamt, heute unser Thema beim Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Mein Name ist André Stiefenhofer und bei uns zu Gast haben wir Pfarrer Winfried Henze aus Harsum. Es hat uns nun eine erste Hörerin erreicht, Frau Wirz, grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Sind Sie Pfarrer Henze? Ja?
Grüß Gott, Frau Wirz, ja.
Ja, grüß Gott. Also Sie haben gesagt, dass das Papsttum vielleicht von den Protestanten oder den anderen Gläubigen etwas anders gesehen werden soll, als wir es jetzt persönlich sehen. Wir sehen ja, dass der Papst unfehlbar ist, das glauben wir ja. Und also Sie meinten, dass man da einige Änderungen anbringen könnte. Da muss ich Sie aber etwas widersprechen. Der Heilige Vater ist in Glaubens- und Sittenfragen unfehlbar. Und das wäre ja auch schon wieder ein Streitpunkt. Also ich glaube, also wir dürfen das Papsttum auch bei den anderen Religionen nicht anders sehen, sondern wir müssten ihnen beibringen, dass es nun einmal so ist, wie wir das Papsttum sehen, wir Katholiken.
Pfarrer Henze, vielleicht ja, da noch ein paar Worte zum Richtigstellen.
Ich nehme gern die Anregung an, um das noch ein bisschen zu präzisieren, was ich da gesagt habe. Natürlich haben Sie recht. Wir können nicht irgendetwas, was zum Wesen des Papsttums gehört, einfach streichen oder relativieren, damit die Wiedervereinigung leichter funktioniert. Das geht nicht. Aber ich glaube, ich habe mich vielleicht nicht deutlich genug ausgedrückt, möchte es aber jetzt noch einmal tun. Es geht um die Art und Weise, wie das Amt ausgeübt wird, wie stark seine rechtlichen Funktionen gelten, bis hinunter in die einzelnen Gemeinden und die einzelnen Personen der Kirche. Ich habe auch, denke ich, deutlich gemacht, dass das Thema Unfehlbarkeit eine ganz eingeschränkte Sache ist, abhängig von sehr vielen Vorbedingungen und eingeschränkt auf überaus seltene Fälle, sodass also man vorsichtig sein muss, wenn man sagt, der Papst ist unfehlbar. Es sind ganz, ganz seltenen Fällen und die Päpste, die ich mit Ausnahme von Pius XII. Mit dem marianischen Dogma erlebt habe, hat kein einziger, eine einzige sogenannte unfehlbare Erklärung abgegeben. Das muss man, denke ich, mitbedenken, damit es deutlich bleibt, wie dieses Amt eigentlich auch von katholischer Lehre aus zu verstehen ist. Dann aber, glaube ich, kann man auch mit evangelischen und orthodoxen Christen darüber diskutieren, so wie es Paul VI. Angemahnt hat, in welcher Weise denn dieses Amt ausgeübt werden sollte und wie eine zukünftige Una Sancta einheitliche Kirche aussehen könnte. Vielleicht weist uns der Herrgott Wege, dass wir nicht einfach da einen Handel eingehen können und sagen, wir machen da ein paar Abstriche und ihr vielleicht auch und dann finden wir uns irgendwo. Das ist wirklich viel zu billig. Man muss in die Tiefe gehen, sehr viel darum beten und um die Gaben des Heiligen Geistes bitten.
Dankeschön für diese Antwort. Wir haben nun Frau Keller in der Leitung. Grüß Gott.
Grüß Gott, vergelt's Gott für den wunderbaren Vortrag. Ich hatte eine Frage über die Unfehlbarkeit. Wenn der Papst Selig- und Heiligsprechungen vornimmt, ist er dann auch unfehlbar?
Nein.
Nicht?
Nein.
Oh.
Finden Sie das schade?
Erklären Sie das mal noch ein bisschen.
Ich finde, dass die ganze Sache doch wunderbar ist und ich glaube auch ganz fest daran, dass das jeweils stimmt. Aber das sind keine Ex-Cathedra-Erklärungen nach dem Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes. Sie haben aber allerhöchste Autorität und werden selbstverständlich von uns gern uneingeschränkt geachtet.
Aber wenn Sie mich so verbindlich.
Wenn Sie verbindlich auch, aber wenn Sie mich so präzise fragen, ob das Dogma der päpstlichen Unfehlbarkeit auf Heilig- oder Seligsprechungsprozesse anzuwenden ist, kann die Antwort nur heißen Nein.
Also Vergeltskeit.
Ja, aber wir lassen nicht nach. Unsere Heiligen lassen wir uns nicht wegnehmen, Frau.
Ja.
Ja, ja.
Ich finde, heilige Freunde auf Erden zu haben, das ist gut, aber Freunde im Himmel, das ist besser.
Aber ganz bestimmt, das habe ich schon so oft gesagt, wenn die guten Jungs da oben alle mitbeten, dann ist die doch erst richtig, richtig abgesichert. Und die Mutter Gottes mitten dazwischen, besser geht's doch gar nicht.
Da haben Sie recht. Im Gebet verbunden, vergelt's Gott.
Vielen Dank.
Danke, Frau Keller, auch für Ihren Anruf. Pfarrer Henze, bei der Unfehlbarkeit möchte ich jetzt auch nochmal nachhaken. Sie haben ja gesagt, nicht alles, was der Papst von sich gibt, ist unfehlbar. Aber wie ist denn das jetzt? Was muss denn gegeben sein, damit es unfehlbar ist? Wenn jetzt zum Beispiel Papst Benedikt der 16. sein Buch nicht als Josef Ratzinger, sondern als Papst Benedikt der 16. herausgebracht hätte, wäre er dann unfehlbar in diesem Buch?
Sicherlich auch das nicht. Und vielleicht müssen wir uns ein bisschen lösen davon, dass in der Kirche nur solche Lehren und Erklärungen für uns Verbindlichkeit und Gewicht haben, die mit diesem Unfehlbarkeitssiegel versehen sind. Dann wären wir schlecht dran. Sondern die Kirche lehrt mit hoher Autorität, der Papst an der Spitze und mit ihm das Kollegium der Bischöfe, die Konzilien, besonders aber die allgemeine Glaubensverkündigung der Kirche in der ganzen Welt, soweit sie einheitlich geschieht. Und die wichtigsten Dogmen sind doch zum Beispiel die Sätze des Glaubensbekenntnisses, die wir jeden Sonntag in der Heiligen Messe vollziehen. Das ist alles, aber wenn die Kirche lehrt und wenn ein Bischof einen Hirtenbrief veröffentlicht oder wenn der Papst zu wichtigen Dingen Stellung nimmt, geschieht das mit hoher Autorität und Verbindlichkeit, aber nicht mit dieser letzten Garantie der Unfehlbarkeit. Mhm. Die ist bezogen auf die ganz genau umschriebenen Fälle, die das Erste Vatikanische Konzil formuliert hat. Ich habe vorhin so ein bisschen formuliert, ich kann, wenn es nötig ist, das doch mal nachschlagen, aber da steht also eindeutig drin, wenn er in seiner allerhöchsten Autorität eine Lehre der Kirche als verbindlich für alle und Inhalt des Glaubens verkündet und die ganze Kirche verpflichtet zu diesem Glauben in einer solchen Ex-Kathedra-Erklärung, dann greift diese Unfehlbarkeit.
Gut, wollen wir nur noch weitere Hörerinnen zu Wort kommen lassen. Frau Brehm, grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe noch mal was zur Unfehlbarkeit und zwar zu dem Dogma, zu dem Mariendogma, dass mit der Ex-Kathedra-Entscheidung gefällt worden ist. Haben da nicht alle Bischöfe ihm zugestanden, dass Maria tatsächlich mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen worden ist? Und hat er dann das nicht erst nach dieser Zustimmung von den Bischöfen beigesagt?
Ja, da haben Sie ganz recht. Selbst Pius der XII., der also sehr deutlich auch die Autorität des Papstes als Nachfolger des heiligen Petrus betont hat, hat vor dieser Dogmatisierung die Bischöfe der Welt gefragt und ihre Stellungnahme eingeholt, ehe er selbst dieses Dogma verkündet hat. Damit hat er ziemlich deutlich gemacht, dass er nicht als Einzelner plötzlich außerhalb der Gesamtverkündigung der Kirche jetzt irgendetwas verkündet. Und er hat in der Dogmatisierung selber eine lange, ausführliche Darstellung gegeben, wie diese Glaubenslehre sich im Laufe der Jahrhunderte in der Verkündigung der Kirche herausgeschält hat. Also nicht etwa in dem Sinne, jetzt komme ich und sage, was gilt, sondern er hat dargestellt, wie die Kirche über Jahrhunderte hinweg diese Glaubenslehre immer weiter präzisiert und entfaltet hat. Und um das deutlich zu machen, dass er das im Zusammenhang mit den Bischöfen tut, hat er ja in der Vorhalle der Peterskirche in Rom Marmortafeln aufstellen lassen, auf denen die Namen aller dieser Bischöfe stehen, die damals Bischöfe waren, als das Dogma verkündet wurde.
Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Denn dieses Unfehlbarkeitsdogma oder was das ist, der Beschluss, der ist sehr angegriffen worden, vor allen Dingen bei uns in Deutschland von gewissen Theologen.
Ja, ganz gewiss. Ja. Und daraus hat ja damals Bismarck seinen Kulturkampf genährt. und die ganze Sache ins Politische geschoben, als wären die Deutschen, weil sie dem unfehlbaren Papst unterstünden, keine wirklich national eingestellten Deutschen mehr und so weiter. Also damit ist viel Unfug getrieben worden. Aber es ist manchmal auch von übereifrigen Katholiken übertrieben worden, als sei jeder Huster, den der Papst von sich gibt, schon wieder unfehlbar. Das ist auch ein Unsinn. Sondern wir müssen es so betrachten, wie es wirklich gilt. Und vor allen Dingen, da darf ich mich wiederholen, wir dürfen nicht abwerten, was die Kirche, Papst und Bischöfe in ihrer normalen Verkündigung sagen. Das geschieht bereits mit apostolischer Autorität, auch wenn es nicht den Stempel der Unfehlbarkeit hat.
Danke, Frau Brehm, auch für Ihre Frage. Ich möchte nur noch gern Frau Nuack aus Berlin die Gelegenheit geben, Ihre Frage zu stellen. Grüß Gott.
Ja, guten Tag. Vielleicht ist meine Frage schon beantwortet. Mich interessiert eigentlich die Frage nach der eigenen Gewissensfreiheit und dem Gehorsam gegenüber dem Papst. Also wie lange bin ich denn noch katholisch? Also ich bin wieder katholisch geworden, unter anderem, weil mir der Papst hier so gefällt. Aber es gab ja in der Vergangenheit durchaus auch Päpste, wo man nicht mehr zustimmen konnte. Und ich weiß ja nicht, was in der Zukunft kommt. Also ab wann bin ich nicht mehr katholisch, wenn ich nicht mehr den Lehren des Papstes folgen kann, falls sowas kommen sollte?
Ich denke, dass wir eingebettet sind in die Gesamtverkündigung der Kirche und hören dürfen auf das, was der Papst in diesem Kontext uns zu verkünden hat. Ich denke auch, dass wir mit einiger Hoffnung darauf bauen dürfen, dass uns in der Zukunft mehr und mehr solche wunderbaren Gestalten geschenkt werden, wie es Johannes Paul II. Und Benedikt XVI. Sind. Wir nicht zurückfallen in Zeiten, wo das Papsttum auch ein Zankapfel von machtbesessenen Clans oder Familien war, wo es selbst eine politische Macht gewesen ist, die sich in politische Händel verstrickte und so weiter und so weiter. Mhm. Da habe ich eigentlich allerhand Hoffnung, dass das nicht weiter passiert.
Aber wenn?
Aber wenn, ja gut, das Aber-Wenn müssen wir auf alle Fälle gelten lassen. Vielleicht darf ich es mit einem negativen Satz beantworten. Die Achtung vor dem Amt des Papstes schaltet nicht unser persönliches Gewissen aus. Das ist vielleicht ein sehr lapidarer Satz, den so hingesetzt. Die letzte Autorität für alles das, was wir tun, ist immer unser eigenes Gewissen und unsere Überzeugung. Freilich sind wir verpflichtet, die nach der Lehre der Kirche zu bilden und nicht unsere eigene Willkür oder unsere momentanen Ideen gewissermaßen an die Stelle dessen zu setzen, was die Kirche lehrt.
Oh, prima, bedanke mich.
Bitte sehr.
Okay, Dankeschön, bitte. Frau Nuack.
Ja. Frau Nuack nach Berlin.
Dankeschön.
Ja, also auch hier, man ist nicht katholisch, nur weil es der Papst sagt, sondern eben auch, weil ja man seinem Gewissen folgen muss und ja einfach auch die Geschichte der katholischen Kirche ja natürlich nicht außer Acht lassen darf. Wenn sich nun ein Papst zum Beispiel gegen diese ganze Geschichte oder gegen das Evangelium stellt, dann ist das natürlich wieder eine ganz andere Geschichte.
Ja gut, aber ich glaube, da darf man dann wirklich als gläubiger Katholik sich auf diese letzte Sicherheit stützen, die uns die Lehre von der Unfehlbarkeit des Papstes gibt. Mhm. Also die Gefahr sehe ich eigentlich nicht, dass ein Papst eine Ex-Cathedra-Erklärung abgeben könnte jemals, die inhaltlich falsch wäre. Das ist eigentlich der Inhalt des Unfehlbarkeitsdogmas, dass dieses nicht passiert.
Ja, liebe Zuhörer von Radio Horeb, das war der Grundkurs des Glaubens. Wenn Sie am Buch von Pfarrer Winfried Henze interessiert sind, ein katholischer Familienkatechismus, Glauben ist schön, heißt es. Und es hat auch in einem Kapitel die Grundlage für die heutige Sendung geliefert. Dieses Buch können Sie bestellen beim Druckhaus Köhler, Siemensstraße 1-3 in 31177 Harsum, Telefonnummer 05127902040. Das ging jetzt unglaublich schnell, aber diese Informationen können Sie sich auch bei unserem Hörerservice erfragen oder auch direkt bei uns auf unserer Homepage www.horeb.org nachschauen. Oder klicken Sie auch auf die Seite von Pfarrer Henze www.glauben-ist-schön.de. Pfarrer Winfried Henze, ich danke Ihnen recht herzlich für die Ausführungen zum Petrusamt heute hier im Grundkurs des Glaubens. Wenn ich nun zum Schluss dieser Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen bitten dürfte.
Ja, eigentlich hat uns ja der Heilige Vater schon so viel Segen gegeben, aber gerne will ich das als Priester auch tun. Und alle, die zugehört haben, sind gerne in diesen Segen eingeschlossen. Segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.